Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Herzlich willkommen zu dem Referat über die geopolitische Situation der Welt. Ja, ich habe jetzt vorher noch schnell geschaut, was läuft. Man kann ja alle zwei Sekunden seine Meinung jetzt ändern, weil es ändert sich so schnell. Also von dem her, alles, was ich heute sage, was ja normalerweise sowieso der Fall ist bei mir, bitte nicht als letzte Wort anschauen. Und das hat noch nie so gestimmt wie jetzt. Wir sind uns bewusst, da ist ein Krieg. Und ich habe das immer als Historiker früher noch sehr interessant gefunden, dass man eigentlich, so als Historiker hat man ja das Gefühl, nein, man hat nicht das Gefühl, aber man ist ein bisschen wie Gott. Man weiss alles, wie es gelaufen ist. Und ich habe immer gefunden, als ich das Buch geschrieben habe über den General Guizot, ist mir eigentlich das erste Mal so richtig aufgefallen, was das heisst, wenn man als Zeitgenoss einen Krieg erlebt. Weil das sieht man den Leuten an, oder auch in den Quellen, in den Tagebüchern im Zweiten Weltkrieg, die haben ja nie gewusst, wie es weitergeht. Und in dieser Situation sind wir jetzt auch, es macht einen bescheiden, es macht einem ein bisschen demütig, erstens als Journalist sowieso, weil wir springen sowieso sehr schnell, aber auch als Historiker. Und in dem Sinn, wie gesagt, ich will über die geopolitische Lage der Welt, von Amerika, vom Iran, aber natürlich auch von der Schweiz und von Europa reden, aber wie gesagt, es ändert sich jetzt zur Zeit so schnell, dass alles, was ich sage, natürlich morgen schon wieder völlig verkehrt ist und falsch ist und Prognosen sind bei mir auch nicht unbedingt immer so wahnsinnig gut. Von dem her bitte nicht zu viel vertrauen. Gut, es kommt noch ein zweiter Punkt und deswegen muss ich Ihnen wirklich gratulieren, dass Sie überhaupt da sind. Weil es ist ein Risiko, wenn der Markus so auftritt, weil er ist ein Journalist. Und der Karl Kraus, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ein alter, ein österreichischer Publizist, Journalist, aber vor allem Zyniker und Spötter, bekannt für sehr freche Sprüche, so gute One-Liner, hat er mal gesagt, über die Journalisten selbstverständlich, er hat die gehasst wie die Pest, hat gesagt, ja, also man muss nicht nur keinen Gedanken haben, sondern man muss auch noch unfähig sein, den auszudrücken. Das ist etwa das, was der Journalist macht. Und in dem Sinne wünsche ich sehr viel Vergnügen zu den Ausführungen, die ich jetzt bringe. Ich werde unfähig sein, das zu interpretieren. Und ich werde auch keinen einzigen neuen Gedanken bringen. Gut. Ich möchte das Referat aufteilen in drei Punkte. Das erste ist klar, das ist die Aktualität, das ist der Irankrieg. Was heisst das jetzt? Was ist der Stand? Wie schätze ich das ein? Was habe ich das Gefühl, ist die Bedeutung von dem Krieg? Was sind auch die Ursachen, die längerfristigen Ursachen von dem Krieg? Wie geht es weiter? Zweitens möchte ich auf Europa zu sprechen kommen. Warum spielt Europa die Rolle, die sie jetzt spielt in diesem grossen Konflikt oder nicht spielt? Und das dritte ist, was heisst das für die Schweiz? Wie müssen wir uns verhalten? Wie sind wir überhaupt positioniert in dieser doch neuen Welt? Da sind wir uns ja alle einig. Das ist ja so offensichtlich. Und ich finde es auch noch interessant, dass man es als Zeitgenoss schon immer weiss. Oder? Ich habe letzte auch so eine Podiumsdiskussion erlebt und ist mir gefragt worden am Anfang, ja, könnt ihr euch erinnern an den letzten Moment, wo ihr selber erlebt habt, wo ihr das Gefühl gehabt, das ist so turbulent, da passiert etwas Historisches und so weiter. Und alle haben eigentlich relativ ohne lang überlegen gesagt, ja, 1989. 1989 war es ähnlich gewesen, wo die Berliner Mauer runtergegangen ist, wo Osteuropa plötzlich aufgegangen ist, wo die Sowjetunion kurz darauf aber zusammengebrochen ist, etwas, wo wir, wo ein bisschen älter da sind, nie uns hätten vorstellen können. Und was wir heute uns auch nicht mehr haben vorstellen können, glaube ich, dass ich bin absolut überzeugt, dass so viel Krieg die ganze Zeit ist, dass die ganze Welt sich wie neu sortiert und dass wir Europäer in eine Lage hineinkommen, wo wir eigentlich nicht mehr wissen, ja, was haben wir überhaupt noch zu sagen auf dem Planeten, was speziell ist für Europa, wo eigentlich doch etwa, ja, 500 Jahre lang alles prägt hat und bestimmt hat, was auf dieser Erde passiert ist. Also von dem her auch ganz speziell. Und das Dritte ist, wie gesagt, die Schweiz. Gut, ich fange mal an mit dem Iran. Erstens ist klar, wir haben jetzt einen sogenannten Waffenstillstand seit dem Dienstagabend. Sie alle haben das miterlebt, dass Donald Trump eigentlich ständig seine Drohungen eskaliert hat. Viele Leute haben das Gefühl gehabt, ja, das ist wieder nichts, das ist ein Grossmaul. Ein Ultimatum nach dem anderen. Und die anderen sagen, nein, er hat eigentlich erreicht, was er wollte. Da könnte ich noch ein bisschen vertiefen, was ich da meine. Jetzt ist klar, Wir wissen nicht, ob der Waffenstillstand irgendetwas wert ist. Ich meine, die Strasse von Hormuz hätte sollen geöffnet werden. Iran hat aber gleich immer noch irgendwo die Hand drauf und tut schauen, dass sie selber kann bestimmen, wer da durchfahren kann. Also von dem her ist es sehr, sehr offen, wie der Waffenstillstand eingehalten wird. Israel hat jetzt gestern einen der extremsten Angriffe geflogen im Libanon gegen die Hisbollah. Sehr viele Leute gestorben. Sie haben praktisch alle Flugzeuge, die sie vorher gebraucht haben, um die Iran zu bombardieren, haben sie auf den Libanon fokussiert. Und deshalb ist das ein unglaublicher und auch verheerender Angriff gewesen. Also das schmeckt auch nicht unbedingt nach Waffenstillstand. Wobei da gibt es dann einen Streit darüber, ist das eigentlich Teil vom Waffenstillstand oder nicht. Die Israelis sagen nein. Die Amerikaner jetzt auch, während die Iran und auch Pakistan sagen nein, das hätte eigentlich auch dazugehört, dass man im Libanon aufhört mit dem Krieg. Es ist eine sehr volatile Lage. Jetzt wird verhandelt in Islamabad. Das ist die Hauptstadt von Pakistan. Pakistan ist ein wichtiger Vermittler geworden. Was ist der Grund, warum Pakistan? Erstens ist Pakistan ein Nachbarstaat von Iran. Zweitens ist es muslimisch, aber Sunni. Also nicht schiitisch, sondern Sunni. Also die haben eigentlich durchaus natürlich Gegensätze. Aber es ist deswegen auch ein Land, wo sagen wir jetzt die Araber in den Golfstaaten oder Saudi-Arabien ernst nehmen oder wenigstens ein bisschen vertrauen. Was aber der wichtige Grund ist, warum das Pakistan da auch die Rolle kann spielen, ist einerseits, weil sie traditionellerweise noch relativ, also schwierige, aber doch enge Beziehungen haben zu den Amerikanern, schon seit langer Zeit, aber neuerdings vor allem auch mit China. Und hinter dem steckt auch China, dass Pakistan die Rolle kann spielen kann, weil die Chinesen haben viel, viel grössere Interessen im Golf, als man so merkt, auf den ersten Blick. Oder von den Chinesen reden die Leute nicht so viel. Gut, jetzt kommen die Verhandlungen, also die Stand. Und die sollen auf der Seite der Amerikaner, das ist auch interessant, ist der J.D. Vance, der Delegationsleiter, also nicht der Steve Witkoff, der sonst praktisch immer überall verhandeln mit dem Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner. Jetzt sind die zwar, die zwei sind dabei, aber der J.D. Vance ist der Delegationsleiter, was die Iraner explizit begrüßt haben oder sogar gefordert haben, wobei eine Forderung, da glaube ich nicht, dass die Amerikaner auf das eingehen. Und sie haben behauptet, ja, die zwei, also der Kushner und der Witkoff, haben Gespräche, die man geführt hat, vor dem Krieg, haben sie falsch wiedergegeben, falsch interpretiert und so weiter. Sie vertrauen denen nicht mehr. Ja, der Hintergrund ist wahrscheinlich viel banaler. Er ist einfach antisemitisch, weil die sind zwei Juden. Und selbstverständlich haben die Iraner nicht das Gefühl, dass die zwei amerikanischen Juden da ganz neutral sind. Das ist der Punkt. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, weil J.D. Vance hat den Ruf, dass er sehr isolationistisch ist, dass er gar keinen Krieg eigentlich hätte wollen, dass er dagegen war. Und da glaube ich immer noch, dass er ein Skeptiker ist. Da hat seine Meinung nicht so stark geändert. Aber ich erwarte nicht viel in diesen Verhandlungen. Die zwei Positionen sind so extrem auseinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zusammenkommen. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass die Iraner, und das haben wir jetzt in den letzten 20, 30 Jahren erlebt, die verhandeln auf eine Art, die recht typisch ist für die Araber. Jetzt sind aber die Iraner nicht Araber, aber auch Nahen Osten. Und das hat schon also eine bestimmte Tradition. Ich erinnere an Winston Churchill. Der Winston Churchill hat in den 20er Jahren müssen verhandeln wegen Palästina mit den Arabern und mit den Juden. Und ist völlig verzweifelt. Und er war ja nicht der schlechteste Verhandler gewesen, aber er hat gesagt, mit den Arabern, aber wie gesagt, das sind nicht Iraner, Entschuldigung, aber trotzdem, mit den Arabern kannst du nicht verhandeln. Weil am Tag sagen sie, ja, ist gut, also, wir stimmen jetzt dem Kompromiss zu. Und nach dem nächsten Morgen kommen sie wieder, nein, wir sind nicht für den Kompromiss, wieder neu anfangen. Und bei den Iranern, und dort hat es ein bisschen mehr zu tun, auch mit den Eigenschaften von dem Regime, ist es auch sehr, sehr schwierig zum Verhandeln. Die tun eigentlich immer, immer dilatorisch reden. Also sie tun immer verzögern, und am Schluss kommt nichts raus. Von dem her habe ich das Gefühl, es kommt nichts raus. Und zweitens, es ist gut, weil J.D. Vance das erste Mal selber erlebt, wie das so ist, mit den Iranern zu verhandeln. Viel Glück. Das ist mal der erste Punkt. Jetzt ist heute überall in den ganzen Medien ja eine grosse Diskussion. Wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Trump, logisch, Trump gewinnt immer. Wenn man schaut, was er sagt, hat er immer gewonnen. Er ist sowieso der Beste und Amerika ist das Beste, ist klar. Da müssen wir nicht drüber reden. Alles, was der Trump sagt, ist immer ein Discount nicht von 100 nach oben, sondern ein Discount von 2000 nach oben. Da vielleicht auch noch eine Anekdote. Also, ich meine, Donald Trump ist nicht der normale Amerikaner. Aber er ist gleich ein typischer Amerikaner, muss man gleich halt auch sagen. Weil die Amerikaner, sie neigen zum Enthusiasmus und sie neigen zur Übertreibung. Und nur eine kleine persönliche Anekdote. Ich habe mich seinerzeit, ich habe auch in Amerika studiert. Und wenn man zu Amerika studiert, muss man ja sich bewerben für den Studienplatz und muss sehr viele Referenzen beibringen und so weiter von wichtigen Leuten. Und dann hatte ich auch noch Freunde in Amerika, die auch gute Verbindungen hatten. Und denen habe ich gesagt, besser gut, schreibt man doch ein Referenzschreiben, damit die beeindruckt sind in Amerika. Und dann läuft also so, also ich darf es sagen, nicht, dass das gegen mich verwendet wird, aber es ist dann also so, dass man die Referenzen eigentlich selber schreibt. Und nachher schickt man die dieser Referenzperson und bittet sie, das schnell ein bisschen anzuschauen, ob sie damit leben könnte. Man hat ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man sich ja die ganze Zeit nur lobt und lobt und lobt und lobt. Und hofft, dass dann die sagen, ja, ist gut, kannst in meinem Namen das einreichen und dich mit dem bewerben. Da habe ich also so typische Schweizer, habe ich da geschrieben und habe wirklich, also finde unverschämt, unverschämt übertrieben, was ich alles geleistet habe und was für unglaubliche intellektuelle Fähigkeiten ich an den Tag legen. Gut, das geschickt. Und nachher hat der Gregory, das gesehen, hat nur gelacht, zurückgelacht und gesagt, hey, spinnst du? Das ist ja nichts. Du musst viel mehr übertreiben. Du musst total extrem übertreiben. Weil wir Amerikaner, wir alle übertreiben. Und wir wissen das auch. Wir machen da automatisch einen Discount. Und bei dir machen wir einen Discount, das ist nachher nichts mehr. Da bist du nachher völlig überhaupt nicht speziell. Und das ist wirklich auch ein bisschen beim Donald Trump so. Aber Trump ist natürlich auch für die Amerikaner selber. Sie wissen selber wirklich too much. Also das ist extrem. Aber zurück zum Iran. Wer hat jetzt gewonnen? Ist es ein Waffenstillstand, ein Eingeständnis der Amerikaner, dass sie nicht weiter, also fest gesagt von Trump, dass er Nerven verliert, dass er Geduld verliert, dass er das Gefühl hat, ja, wenn die Weltwirtschaft so in Mitleidenschaft gezogen wird, der Ölpreis ganz hoch, Inflationsgefahren, Börse nicht so gut, Rezession droht und so weiter. Und das ist ein wichtiger Faktor für den Donald Trump, das ist klar. Er schaut immer auf Börse. Ja, hat er die Nerven verloren? Wird er einfach den Krieg aufhören, wie er immer gesagt hat, oder? 6 Wochen hat er dem Krieg gegeben, was natürlich absurd ist für so einen Krieg. Oder ist es anders? Haben die Iraner verloren? Jetzt, wenn Sie mich kennen, wissen Sie, dass ich bis zum Schluss der letzte Schweizer wird bleiben, der Donald Trump noch wird verteidigen. Also von dem, jetzt einfach mal meine Version. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber was wirklich meiner Meinung nach interessant ist. Iran hat zuerst immer gesagt, wir verhandeln nicht. Und wir wollen nicht verhandeln. Jetzt verhandeln sie. Sie verhandeln. Zweitens, sie haben immer gesagt, die Strasse von Hormuz machen wir nicht auf. Jetzt machen sie die auf. Also von dem her ist aus meiner Sicht völlig klar, sie haben aus einer Defensive müssen angehen. Sie müssen auch. Sie brauchen den Waffenstillstand. Was ja nicht eine Überraschung ist, wenn man gesehen hat, wie der Krieg verlaufen ist. Das ist nicht eine Überraschung. Jetzt, was ist beim Trump? Trump hat bis jetzt die Kriegsziele und das wichtigste ist das Atomprogramm. Hat er nicht aufgegeben. Also er hat nicht gesagt, ja, nein, können wir noch diskutieren und so weiter. Sondern er sagt, das ist fertig, das Atomprogramm. Die 450 Tonnen angereicherten Uran, die im Iran vermutet werden, die müsst ihr ausliefern. Ihr müsst euer ganzes Raketenbauprogramm abstellen und ihr müsst die Strasse von Hormuz aufmachen. Das sind die Forderungen. Von denen ist er eigentlich nicht abgerückt. Jetzt müssen wir schauen, was die Verhandlungen bringen und so weiter. Kann durchaus sein, dass es einen faulen Kompromiss gibt. Ist möglich. Trump geht, sagt, das ist ein Sieg. Es ist in dem Sinne nicht ein klarer Sieg. Er hat nicht alle Ziele erreicht. Regime-Change sowieso nicht. Wobei, da muss man aufpassen, er hat das auch nicht behauptet, dass er das will. Er hat gesagt, wir schaffen nur Voraussetzungen und das iranische Volk muss das nicht selber in die Hand nehmen und selber einen Regime-Change anführen. Also von dem her, da wäre nicht jetzt ein Kriegsziel, das er nicht erreicht hat. Aber beim Atomprogramm, dort ist es eindeutig, das ist der klare Kriegsgrund. Und er hat schon das letzte Mal, wo die Amerikaner angegriffen haben, hat er ja übertrieben, hat gesagt, ja, es ist fertig, oder? Die haben gar keine Chance mehr. Und ein paar Monate später müssen wir lesen, ja, nein, sie sind immer noch ganz nah vor dem Bau der Atombomben und so weiter. Wir wissen es ja sowieso nicht ganz genau. Das ist ja das Problem. Dass alle internationalen Gremien, an der vordersten Front natürlich die internationale Atomenergiebehörde nicht kann, also das IAEA, nicht kann überprüfen, was eigentlich der Stand ist von diesem Atomprogramm. Aber der Punkt ist der, aus meiner Sicht, ist die Option, dass der Trump einfach geht, nicht sehr wahrscheinlich. Und zwar einfach, weil die Interessenlage der Amerikaner ist schon zu klar. Sie können jetzt nicht zurück. Sie haben jetzt schon so viel investiert in den Krieg und einfach jetzt davor gehen und das Atomprogramm in Ruhe lassen und nicht das Uran heimbringen, halte ich für eine so eine grosse Niederlage, auch eine Prestige-Niederlage für Donald Trump, das traue ich ihm eigentlich nicht zu. Dass er so weit gehen würde, das schadet ihm massiv. Vor allem, weil er ist ein Macho. Er will gewinnen und auch wenn er dann immer sagt, ich habe gewonnen, das meiner Meinung nach lange das jetzt hier nicht. Die andere Option ist wirklich, dass er damit rechnet, dass die Iraner nachgehen in den Verhandlungen. Das kann schon sein. Den genauen Zustand von dem Regime wissen wir so auch nicht. Oder die dritte Option ist, dass er einfach Zeit gewinnen wollte. Dass er wollte einerseits weg der Weltwirtschaft. Er wollte schauen, dass die Weltwirtschaft sich ein bisschen beruhigt, die Börse sich ein bisschen beruhigt. Er wollte Zeit gewinnen wegen seinen eigenen Wählern. Dass die eigenen Wähler das Gefühl haben, ja, der Donald Trump hat schon alles versucht, um den Krieg zu beenden. Es ist nicht so, dass er einfach weitermachen will. Aber schauen wir mal, die Iraner haben alle Möglichkeiten, die Donald Trump ihnen geboten hat, abgeschlagen und so weiter. Jetzt ist doch klar, jetzt machen wir weiter bei dem Krieg. Das sind so die drei Optionen. Was man aber jetzt schon sagen kann, und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, der jetzige Zustand ist schon mal sehr gut. Iran als Grossmacht in diesem Raum ist vorbei, ist fertig. Sie haben praktisch kein Militär mehr, ihre Marine ist weg, sie haben praktisch nicht mehr viele Raketen, ihr Atomprogramm ist zwar noch da, aber es ist verborgen und vergraben und verschüttet unter dem Boden. Sie sind, was die Infrastruktur betrifft, massiv geschlagen worden. Die Stahlindustrie ist zum Beispiel betroffen worden. Es ist auch die ganze petrochemische Industrie ist getroffen worden. Ich meine, die Amerikaner haben jetzt seit dem Anfang von dem Krieg, wenn Sie sich mal vorstellen, was das heisst, 11'000 Angriffe geflogen. 11'000. Und dann die Israelis 5'000. Also das ist unglaublich. 16'000 Angriffe in so kurzer Zeit. Das überlebt kein Land. Das sind unglaubliche Schäden. Das sind immense Schäden. Dass der Iran, auch wenn wir jetzt den Krieg aufhören und nichts mehr passiert, ist der Iran auf eine Art zerstört und zurückgeworfen, wo Jahre wird dauern, bis die wieder zurück wären. Und das kostet sehr, sehr viel Geld. Und da kommt dann darauf an, eben wie dann die Sanktionen weitergehen. Das Regime ist jetzt schon wirtschaftlich am Ende. Und kann eigentlich eben nur noch leben, wenn sie irgendwie Öl verkaufen können oder bei der Strasse von Hormuz jetzt neuerdings können Zölle erhöhen, erheben überhaupt. Aber das wird nicht lange. Das ist eine unglaubliche Zerstörung, die da stattgefunden hat. Das Zweite ist auch, die ganze Elite ist nicht völlig weg, aber doch ein grosser Teil von der ganzen Führungsspitze ist einfach eliminiert, bis sie das auch wieder ersetzt haben. Das geht ein Zeitchen. Und es ist das ganze Prestige vom Iran ist einfach weg. Die haben den Krieg nicht gewonnen, auch wenn sie die ganze Zeit reden. Das ist so, wie wenn die Deutschen 1945 im Januar noch behauptet haben, ja, wir gewinnen dann den Krieg. Das ist nicht so. Und von dem her haben die Amerikaner natürlich sehr viel erreicht. Und was Zweite ist, die Iraner und die ganze Region wissen jetzt, wenn die Iraner wieder würden das Atomprogramm verfolgen. Wenn sie wieder würden Raketen bauen in dem Ausmaß, wie sie es gemacht haben, dann würden die Amerikaner sehr, sehr schnell wieder zuschlagen. Sie sind da. Die Amerikaner gehen da nicht mehr. Die gehen jetzt auch nicht mehr. Sie sind da. Und von dem her glaube ich schon da, es ist ein riesen Erfolg. Ein riesen Erfolg für die Amerikaner und auch ein Erfolg für die Israelis. Bei den Israelis merkt man ja ein bisschen, die sind so hin und her gerissen. Ich lese eigentlich sehr viel israelische Medien, also ich kann nicht Hebräisch, aber es gibt ja sehr viel Englischsprachiges in Israel und die Israelis, meiner Meinung nach, sind die Besten, was die Information betrifft. Erstens sind sie natürlich näher dran, sind Kriegspartei, ist klar, aber sie sind auch sehr objektiv, muss man also sagen. Sie sind im Vergleich zu dem, was die Europäer zusammen schustern, sehr objektiv. Man erfährt viel und es ist natürlich auch kontrovers. Es ist ja klar, wie in Europa auch. In Europa ist es auch kontrovers, aber die Europäer haben nicht so viel guten Zugang zu Leuten, die Krieg führen oder die wissen, was überhaupt noch ein Krieg ist. Die Europäer haben den Know-how auch nicht mehr. Ich sage übrigens auch ich. Also wir Journalisten oder die Schweizer Journalisten, bin so an. Also von dem her, so wahnsinnige Kriegserfahrung habe ich eigentlich nicht. Also von dem her, da, was ich hier erzähle, ist alles angelesen. Das ist nicht aus eigener Erfahrung. Und das ist in Israel anders. Also da ist jeder Journalist war in der Armee gewesen. Fast jeder hat wahrscheinlich an Kampfhandlungen teilgenommen. Ist ganz ein anderes Niveau. Ist wirklich etwas anderes. Also wenn Sie können, lesen Sie israelische Medien. Was ich würde sagen, dort ist die Meinung sehr gespalten. Ist es jetzt ein Erfolg? Ist es nicht ein Erfolg? Ist noch schwierig. Gewisse Leute sagen, ja, mal, das ist ein riesen Erfolg. Von denen habe ich jetzt da, was ich jetzt erzähle, auch aufgenommen. Und andere sagen, nein, das ist ein riesen Rückschlag für die Israelis und so weiter. Für den Netanyahu, da glaube ich, ist klar, er hat im Oktober Wahlen. Und das ist nicht so gut. Also er hat natürlich schon gehofft, er könnte sagen, ich habe jetzt das iranische Regime weggebracht und mich müsste jetzt wieder wählen. Also von dem her, für ihn, das ist der Einzige, wo ich ziemlich sicher bin, dass er nicht zufrieden ist mit dem Waffenstillstand. Aber wie gesagt, es ist sehr offen. Vielleicht haben wir in einer Woche schon wieder Krieg. Viele Leute sagen, nein, das Momentum ist vorbei, die Amerikaner wollen nicht mehr, kann sein. Aber es kommt auch ein bisschen auf die Iraner drauf an. Aber noch eines, was ganz wichtig ist, Iran ist auf eine Art reduziert worden, wo ich glaube, ist unvorstellbar und wo enorme Folgen hat. Und wo die Region schon allein deswegen kann aufschnaufen. Jetzt, in Europa, aber in Amerika gibt es ja die Diskussion, ist der Krieg überhaupt nötig gewesen? Ist der richtig? Und da muss ich sagen, da bin ich also wirklich sehr überzeugt. Seit 1979 ist Iran eben das islamistische Regime an der Macht. Und seither ist das ein Problem. Der Iran ist ein Problem. Und Iran ist ein Problem mal zuerst für die eigene Bevölkerung. Aber da muss ich sagen, zynischerweise, das ist nicht mein Hauptproblem. Ich glaube nicht, dass wir im Westen zuständig sind für alle anderen Völker von dieser Erde. Einfach nicht. Wir Schweizer auch, wir sollten einfach mal schauen, dass bei uns die Hallenbäder noch gut funktionieren und die Autobahnen gebaut werden. Das ist das, was wir können. Wir können nicht China befrieden. Wir können nicht den Kongo retten. Und wir können auch nicht Iran zur Demokratie führen. Und das können übrigens auch die Amerikaner nicht. Das kann niemand. Und das ist sicher auch ein Unterschied, finde ich, zu den anderen Kriegen, die die Amerikaner geführt haben im Nahen Osten. Beim Irakkrieg ist ja das ganz extrem gewesen, wo es wirklich das Gefühl gab, Nation Building, wir können da Demokratie anbomben und so weiter, völlig übergeschnappt. Das ist beim Trump nicht der Fall. Das ist wirklich nicht der Fall. Da haben die Amerikaner wirklich auch etwas gelernt. Das ist nicht der Fall. Aber was ganz klar ist, das Regime, das islamistische Regime, im Iran war eines der Hauptprobleme in den letzten 40 Jahren, 47 Jahren, nicht nur für die Region, eben auch für den Westen. Ich meine, der Islamismus ist auch für uns ein riesiges Thema. Wir haben in Europa, da muss ich Ihnen sagen, das glaube ich, ist eines der grössten Themen der Gegenwart. Und da werden wir jetzt, die da drin sind, wir werden jetzt entscheiden, wie unsere Enkel oder Urenkel in Europa noch leben. Ob als Minderheit oder wirklich noch als Europäer. Meine ganz ernst, da werde ich langsam pathetisch. Und deshalb ist ein islamistischer Iran mit einer Atombombe unglaublich gefährlich für uns Europäer. Nicht für die Amerikaner, die Amerikaner sind viel weiter weg. Wir sind sehr nah. Nicht nur, weil die Atombombe auch auf Berlin oder Paris geschickt werden kann. Das haben sie jetzt bewiesen. Obwohl sie es immer bestritten haben sie ja jetzt auch Raketen geschickt in den Indischen Ozean. Strecken, die genau reichen, auch auf Europa, haben sie immer bestritten. Die bauen eindeutig Raketen, die so weit fliegen können und sie wollen Atomsprengköpfe an diesen Raketen montieren können. Und für Europa heisst das etwas. Und stellen Sie sich einfach vor, was das heisst. Das heisst zum Beispiel, in Frankreich haben wir, also wissen Sie alle, da haben wir wirklich grosse Probleme mit dem Islamismus. Aber auch mit den Muslimen. Nicht nur mit den Islamisten, sondern auch mit den Muslimen. Es ist immer so, das Problem ist ja da bei dieser Religionsgemeinschaft, dass es so ist, dass sehr viele Muslime, vor allem wenn sie jung sind, vor allem wenn sie junge Männer sind, können gewonnen werden für den Islamismus. Das ist das Gefährliche. Und jetzt nehmen wir mal an, Frankreich möchte jetzt irgendwie seine Politik ändern und sagt, wir wollen zum Beispiel keine Einwanderung mehr von Muslimen. Wollen wir jetzt einfach nicht mehr. Und da kann ich Ihnen sagen, da garantiere ich Ihnen, das kommt im Westen, überall. Wir haben viel Probleme mit diesen Leuten. Und jetzt macht das Frankreich. Und dann sagt der Botschafter vom Iran in Paris, ja, ich würde das vielleicht noch einmal überlegen. Wir sind Atommacht. Mal schauen, wie ihr reagiert. Ein Iran, der eine Atombombe hat, ist eine unglaubliche Bedrohung für die Region, für Israel, aber auch für Europa. Und deshalb ist es absolut richtig, den Krieg zu führen. Man hätte den schon lange führen müssen. Man hat viel zu lange gewartet. Und der Islamismus ist nicht nur aus dem Iran. Er ist nicht nur wegen dem Iran entstanden. Aber er ist natürlich enorm gefördert worden vom Iran. Viele Leute können sich wahrscheinlich nicht mehr so daran erinnern. Salman Rushdie, 1989, das Todesurteil gegen Salman Rushdie. Das war einer der Höhepunkte, auch von dem Islamismus, der sich zuständig erklärt für die ganze Welt. Und wo jeder Muslim muss fürchten, aber auch jeder Ungläubige muss fürchten. Und der Iran war der wichtigste Staatssponsor vom Terrorismus. Und das ist auch etwas, was die Leute unterschätzen. Terrorismus ohne einen Staat im Hintergrund funktioniert nicht. Das hat man eigentlich gesehen, nachher, wo zum Beispiel die DDR untergegangen ist, hat man ja die Archive können anschauen und dann hat man plötzlich herausgefunden, leck du mir, die Rote Armee-Fraktion, die RAF, die uns so in Atem gehalten hat in den 70er Jahren. hätte nicht überlebt ohne DDR. DDR hat die finanziert, DDR hat denen geholfen, DDR hat denen Waffen gegeben, DDR hat denen Waffentraining gegeben, DDR hat sie auch aufgenommen, wenn sie müssen flüchten. Ohne DDR hätte es gar keine RAF gegeben. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ohne einen Staatssponsor im Hintergrund kann eine Terrororganisation nicht lange überleben. Das hat man bei ISIS gesehen, das hat man auch beim Bin Laden gesehen, wo das nicht gehabt hat. Und deshalb ist der Iran so eine unglaublich zerstörerische, gefährliche Macht gewesen. Weil alle die Terrororganisationen, die sie unterstützt haben, vor allem Hamas, Hezbollah und Houthis, die sind unglaublich stark gewesen wegen dem Staatssponsor. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, der Krieg war sehr gerechtfertigt. Er war nicht überstürzt, sondern er war überfällig. Und man hat einen der grossen oder vielleicht einen der grössten Fehler korrigiert, die die Amerikaner gemacht haben, 1979. Die Revolution hätte man nie auf diese Art zulassen sollen. Man hätte den Schah viel mehr müssen stützen oder schauen, dass man die demokratischen Kräfte, die ja dort dazugehört haben, kann besser stärken. Es war ein absoluter Super-GAU gewesen, dass man 1979 den Iran verloren hat. Auch weil die Leute, das ist ja heute so wie ein Common Sense, ja, der Schah ist ja ganz schlimm gewesen, ist ja ein ganz schlimmes Regime gewesen, das ist überhaupt nicht wahr. Natürlich ist das eine Diktatur gewesen, logisch, wie so viel im globalen Süden, aber es ist eine modernisierte Diktatur gewesen, er hat Frauen emanzipiert, er hat Leute gut ausgebildet, man hat ein gutes Wirtschaftswachstum gehabt. Iran zehrt jetzt noch von dem, es sind eine grosse Mittelschicht, eine gut ausgebildete Mittelschicht. Iran hat ein enormes Potenzial und das ist unter dem Schah sicher viel mehr genutzt worden als jetzt natürlich unter den Mullahs. Also der Iran ist eigentlich auf einem guten Weg gewesen und der Iran ist natürlich in dem Nahen Osten ein Schlüsselland. Unglaublich wichtig und dass das pro-westlich war bis 1979 und nachher anti-westlich hat die ganzen Kräfteverhältnisse in dem Nahen Osten völlig auf den Kopf gestellt und ist seither immer ein Problem gewesen. Und stellen Sie sich vor, und das ist jetzt ein bisschen eine Fantasie, aber stellen Sie sich vor, die Iran würde zu einem pro-westlichen Regime werden, was das für gute Nachrichten wären für uns. Es wäre eine gute Nachricht, weil der Nahen Osten sich könnte gut entwickeln. Iran ist eines von den Ländern, ich habe es gesagt, die wirtschaftlich am meisten Potenzial hat, gut ausgebildete Mittelschicht, zweitens unglaublich viel Öl, also mehr Öl als alle anderen in dieser Region. Und drittens, was auch unterschätzt wird, eine gute Diaspora. Also sehr viele Iraner sind ja geflohen aus dem Iran. Das sind tüchtige Leute, das sind gescheite Leute, das sind gute Leute, die sitzen in Los Angeles, die Leute sitzen in Paris. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit den Juden und Israel. Das sind alles Leute, die noch sehr patriotisch an ihrem Land hängen. Die würden enorm Investitionen machen in dem Iran, wenn der Iran wieder pro-westlich wäre. Er müsste nicht unbedingt eine Demokratie sein, müsste einfach eine anständige Diktatur sein. Eine normale, eine pro-westliche Diktatur. Das würde schon lange, wäre schon gut. Und vor allem auch in Zusammenarbeit mit den Israelis, das war ja früher eine unglaublich enge Verbindung zwischen Iran und Israel, eigentlich ein riesen Potenzial. Ein bisschen ähnlich wie Golfstaaten. Ich meine, Golfstaaten sind eine Erfolgsgeschichte. Das ist eine irrsinnige Geschichte. Und es ist eine ganz wichtige Geschichte. Weil wir brauchen unbedingt, auch für uns in Europa, wir brauchen muslimische Länder, die Erfolg haben. Das ist wahnsinnig wichtig. Weil das Hauptproblem, das wir ja haben mit der Integration der Muslimen, ist, dass die meisten das Gefühl haben, ja, eigentlich ist der Islam gleich irgendwie besser als der westliche Rechtsstaat. Und das muss weg. Sie müssen das Gefühl bekommen, mit dem Islam kannst du auch reich werden. Mit dem Islam Du kannst auch ein gutes Leben haben. Du kannst auch viel arbeiten und du kannst reich werden, so wie in den Golfstaaten. Das Vorbild wäre wahnsinnig wichtig. Dass nicht der Islamismus das Vorbild ist für die jungen Muslime. Gut, das vom Potenzial her vom Iran. Das ist mal alles, was den Iran-Krieg betrifft. Vielleicht die letzte Bemerkung. Warum machen die Amerikaner das? Ich glaube, die Leute glauben das ja gar nicht, dass Donald Trump sich ab und zu Zeug überlegt. Ich glaube, er überlegt viel mehr, als man denkt. Weil letztlich finde ich, ist das eine sehr klare Strategie, die er gemacht hat bis jetzt. Er hat China als wichtigsten Rival erkannt. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig, aber ist der Erste, der das richtig konsequent nimmt. Das ist ein Thema, das die Amerikaner seit dem Jahr 2001 beschäftigt. Der Aufstieg von China und die Rivalität, die aus dem herausgekommen ist. Und China ist wahnsinnig schwer zum Berechnen. Ist es gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Was klar ist, es ist unglaublich tüchtig. Es ist sehr kompetitiv. Es hängt uns im Westen in vielen, vielen Branchen und Bereichen ab. Es hat jetzt die ganze Deindustrialisierung in Amerika zuerst ausgelöst und jetzt erleben wir das Gleiche in Europa. Schauen Sie mal die deutsche Automobilindustrie an. Das ist ganz, ganz eine extreme Herausforderung. Die Amerikaner haben das viel früher gemerkt als die Europäer. Und eigentlich hat jeder Präsident seit 2001 sich mit dem Thema beschäftigen und hat sich auch beschäftigt. Aber der Trump, würde ich sagen, ist der Erste, der sehr konsequent gegen China Stellung nimmt. Auch in seiner Trump-Art, oder? Immer Xi ist irrsinnig, ist ein guter Freund und so weiter. Aber letztlich hat er die Herausforderung von China erkannt. Seltene Erde zum Beispiel, ein Riesenproblem, das der Westen völlig ignoriert hat, dass die Chinesen die seltenen Erden überall monopolisiert haben. Aber es ist noch viel verreckter. Das hat mir jetzt gestern ein Bergbauingenieur erklärt, habe ich gar nicht gewusst. Die ganze Aufbereitung von seltenen Erden, das Know-how, das es braucht für das, haben wir nicht mehr im Westen. Wir können das nicht. Wir können das gar nicht. Wenn die in Amerika, er hat dann von einer Mine in Nevada geredet, seltene Erde aus dem Boden raus grübeln und dann wollen aufbereiten, müssen sie das auf China schicken. Wie die Chinesen können das. Die Amerikaner können das nicht. Und wir können es auch nicht. Die Europäer können es auch nicht. Also da ist ein unglaublicher Rückstand entstanden gegenüber China. Noch einmal. Das ist etwas, was er gesehen hat. Und das andere, und das finde ich wirklich interessant, er tut sehr, sehr konsequent und systematisch eigentlich Verbündete von den Chinesen aus dem Spiel herausrühren. Venezuela ist die wichtigste, wie soll ich sagen, Vorposten gewesen für die Chinesen in Lateinamerika. Sehr, sehr gefährlich für die Amerikaner. Panama haben die Chinesen schon angefangen, den Kanal langsam übernehmen. Hat man völlig nicht gesehen. Hat man auch in Amerika zuerst gar nicht gemerkt, was das läuft. Der Panama-Kanal ist der allerwichtigste Kanal für die Amerikaner. Das ist tausendmal wichtiger als die Strasse von Hormuz. Weil, aus militärischen Gründen, wie sie ihre zwei Flotten, oder? Eine ist im Westen, eine ist im Osten, also umgekehrt. Und die müssen können zirkulieren. Und wenn die nicht durch den Panama-Kanal können, dann müssen die um Südamerika herum, das geht viel zu lang und so weiter. Also das ist militärisch wahnsinnig wichtig, wirtschaftlich sowieso. Und die Chinesen haben heimlich angefangen, Hefe, also ja Hongkong-Chinesen haben das gemacht, Hefe kaufen, aufkaufen und so weiter. Und wenn man da nicht angefangen hätte, bremsen, und das hat der Trump gemacht, wäre der Panama-Kanal plötzlich chinesisch gewesen. Das Gleiche ist mit Iran. Iran ist einer der wichtigsten Vorposten der Chinesen im Nahen Osten. Sie beziehen dort sehr viel Öl, das ist das eine, aber es ist auch ein strategischer und auch ein militärischer Verbündeter. Nachdem Iran letztes Jahr so zusammengebombt worden ist von den Israelis und von den Amerikanern, sind die Chinesen die Ersten gewesen, die sofort wieder ihnen geholfen haben, dass sie das Raketenprogramm wieder hochfahren können und so weiter. Also für die Chinesen ist der Iran ein wichtiger Verbündeter. Also so kann man eigentlich zeigen, wie der Donald Trump überall probiert, Chinesen einzuhegen. Und was auch ganz wichtig ist, und das ist etwas, wo wir Europäer völlig Verständnis verloren haben. Der Donald Trump tut die militärische Macht der Amerikaner wieder maximal einsetzen. Einfach so, boom. Das macht unglaublichen Eindruck. Die Chinesen schauen ganz genau, wie die Amerikaner jetzt in 6 Wochen den Iran zusammenbomben können. Sie überlegen sich jetzt 3-mal, wie ist es das mit Taiwan? Wie lang könnten wir das überleben, wenn die mit dieser Präzision und mit dieser Feuerkraft uns bombardieren würden? Das ist wahnsinnig wichtig in der Welt der Erwachsenen. Wir sind hier im Kindergarten in der Schweiz und in Europa halt auch. Wir sind wirklich im Kindergarten. Ich komme jetzt auf Europa. Wir sind im Kindergarten. Wir haben das Gefühl, wir können alle immer noch Lego spielen oder Playmobil sortieren. Wir haben wirklich das Gefühl, es gibt keine Bösen. Und wenn wir die Bösen haben, dann reden wir mit denen lang reden und am Schluss trinken wir zusammen einen Tee trinken und dann ist alles wieder gut. Das ist heute der Stand der europäischen Weltgeltung. Ich komme jetzt zu Europa, oder? Es gibt ja immer das ja, eben Europa ist zwar geopolitisch und so weiter schon lange ein Zwerg und so weiter. Wir haben ja nichts mehr zu sagen. Unsere grossen Reiche sind ja Gott sei Dank vorbei. Gott sei Dank ist das British Empire nicht mehr da. Die Franzosen haben keine Kolonien mehr. Und die Deutschen sind sowieso nichts mehr politisch und militärisch. Aber wir sind wirtschaftlich sehr gross. Erstens glaube ich, dass sich jetzt zeigt, und das ist eine neue Erfahrung auch für die Europäer, dass geopolitische Bedeutung und militärische Macht und wirtschaftliche Macht hängen eben gleich viel enger zusammen, als man denkt. Wenn du ein Land bist, das militärisch überhaupt nichts mehr zu bieten hat, dann wirst du auch nicht ernst genommen. Und das sieht man jetzt ganz stark. Oder? Die Amerikaner haben die Europäer nicht einmal informiert. Die haben den Krieg geführt und die Amerikaner haben nicht gefunden, dass man jetzt da den Deutschen oder den Franzosen oder den Engländern etwas sagen muss. Normalerweise hätte man diesen 3 Grossmächte von Europa sicher wenigstens ein Herz abgegeben. Also vor allem den Engländern hätte man sicher gesagt, dass das passiert. Die Engländer sind genauso nicht mehr wichtig für die Amerikaner, scheinbar, oder sagen wir für den Donald Trump, wie die Deutschen oder die Franzosen. Schon das ist eine unglaubliche Kränkung für die Europäer. Aber die Kränkung ist noch viel verreckter, finde ich, weil es die Europäer zuerst nicht einmal gemerkt haben. Die Europäer haben nicht, zum Beispiel die Strasse von Hormuz, das wäre aus meiner Sicht eine gute Chance gewesen für die Europäer, zu sagen, hey, wir können helfen. Wir können sofort helfen, wir können. Man hätte so viel können eigentlich wieder gut machen in dem schwierigen Verhältnis mit Donald Trump, wo ja die Europäer nicht allein schuld sind. Ich meine, Grönland und so weiter muss ich nicht erwähnen. Der Donald Trump macht die Europäer auch immer wieder runter. Er ist ein schwieriger Partner für die Europäer. Aber er ist ein schwieriger Partner, weil er natürlich eben auch alles, was in Europa nicht so gut läuft, sieht und anspricht. Er sagt es noch. Er ist nicht so höflich wie der Joe Biden oder der Obama oder auch der Bill Clinton, die nicht sagen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Oder ihr bringt es nicht mehr auf die Reihe. Nein, der Donald Trump, der sagt ganz, ihr seid Loser. Ich kann nichts, ich strafe euch, ich tue die NATO verloren. Er macht es fertig, er macht die Europäer fertig und die Europäer machen nichts. Machen gar nichts, tun sich fast nicht bewegen, verkrüchen sich. Es ist ganz extrem, was wir hier erlebt haben. Oder? Ich meine, China, ich habe es erwähnt, mit Pakistan, China ist involviert. Die Russen sind auch irgendwo involviert, weil sie natürlich sehr viel können verlieren. Die Japaner sind involviert. Alle sind irgendwo geopolitisch irgendwo noch gewisse Player. Aber Europa ist eigentlich niemand mehr rum. Und wenn man sich überlegt, dass wir seit 4 Jahren einen Krieg haben in der Ukraine, wo wir trotz allem, auch trotz Trump, nach wie vor von den Amerikanern total abhängig sind. Der Krieg, ich meine, die Ukraine hat schon lange verloren ohne die amerikanische Hilfe. Dass die Europäer so naiv sind und das Gefühl haben, ja nein, wir müssen jetzt hier im Iran gar nichts machen. Wir müssen nicht einmal symbolisch die unterstützen. Nicht einmal symbolisch, im Gegenteil. Ich meine, Spanien hat jetzt heute oder gestern die iranische Botschaft wieder aufgemacht. Eine unglaubliche Beleidigung von den Amerikanern. Einfach das mal machen. Ich meine, die Spanier sind nicht ganz bache. Was haben die das Gefühl? Was haben die das Gefühl? Und da merkt man, wie infantil die geworden sind. Die sind überhaupt nicht mehr realistisch. Die haben wirklich das Gefühl, Lego, Playmobil, Barbie, das ist die Welt. Und sonst nichts. Das ist unglaublich. Und ich habe es vorher gesagt, die geopolitische Bedeutungslosigkeit von Europa, glaube ich, hat schon auch zu tun mit dem Zustand, mit dem wirtschaftlichen Zustand der wichtigen Länder in Europa. Es ist ja pervers, und ich sage jetzt das wirklich als typische Schweizer, wir sind auch Kleinstaat. Kleinstaaten sind ja gut in Europa. Ich meine, Schweden zum Beispiel, super. Schweiz müssen wir nicht reden, ist auch gut. Holland ist auch nicht schlecht. Dänemark ist auch gut. Irland ist sehr gut. Aber Deutschland, Frankreich und England bringen es nicht mehr auf die Reihe. Es ist eine Katastrophe, wie die grossen Länder sich verhalten. Und das ist halt gleich wichtig. Es ist wichtig für Europa, es ist wichtig für die EU. Und solange sich das nicht ändert, gibt es keine geopolitische Rolle mehr zum Spielen für die Europäer. Und es zeigt sich auch, finde ich, auch etwas, ich sage jetzt das als Historiker, es ist ganz offensichtlich, dass militärische Macht und wirtschaftliche Macht, die haben einen Zusammenhang miteinander. Und man hat, sobald man nur noch auf die Wirtschaft setzt und das Militärische völlig vernachlässigt, hat man nicht mehr politisch das Gewicht und nicht mehr politisch den Einfluss, den man vielleicht ab und zu gerne hätte in einer Krise. Weil man nicht mehr respektiert wird. Das gilt auch für uns Schweizer. Ich komme nachher auf die Schweizer. Das gilt für uns Schweizer genauso. Oder wenn wir da diskutieren, Souveränität und so weiter, das ist nichts wert. Unsere Souveränität ist nichts wert, wenn wir nicht bereit sind, ich rede jetzt auch pathetisch als GSOA-Mitglied, ja, am Schluss mit unserem Tod für das einzustehen. Das, was die Ukrainer jetzt machen, das ist auch der Grund, warum ich an die Ukraine glaube. Die werden auch gewinnen, weil die stehen hin für ihr Land und sterben dafür. Und das ist am Schluss, geht es um das. Auch die Amerikaner, ich meine, die Geschichte, ich habe es jetzt genau angeschaut, von dem amerikanischen Offizier, der im Iran abgeschossen worden ist und jetzt gerettet worden ist. Das war ja eine wahnsinnige Aktion. Was das alles gekostet hat. Wie viele Leute das die Amerikaner eingesetzt haben, wie viele Flugzeuge, Waffen und so weiter. Um einen einzigen Menschen zu retten. Das ist eine Heldengeschichte, die wir nicht mehr kennen in Europa. Wir kennen das nicht mehr. Und das ist wahnsinnig wichtig für das Selbstbewusstsein von einem Land. Man kann zuerst ein bisschen lachen und sagen, ja, der Typ ist Amerika und so weiter. Aber ich sage Ihnen, das ist ein Grund, warum alle fähigen Leute von dieser Welt wollen auf Amerika. Sie wollen auf Amerika, weil das ist ein Siegerland. Das ist ein Land, wo Erfolg gefeiert wird, wo man triumphiert, wo man Freude hat am Vorankommen, wo man eben Helden noch hat. Wir haben das auch in unserer Geschichte und wir haben das auch in der Schweiz gehabt. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das ist ein bisschen da, wo die Europäer kulturell unglaublich jetzt in einem Malaise sind, wo ich mich einmal frage, wo führt das hin? Wir glauben nicht an uns. Wir hassen uns. Wir finden uns ganz schlimm. Wir finden jede Region außerhalb von Europa viel besser. Ich meine, ich habe so viele Leute in Podiumsdiskussionen erlebt, jetzt seit dem Iran-Krieg, in dieser Diskussion, wo man das Gefühl bekommt, die wollen eigentlich, dass der Iran gewinnt. Die hassen den Westen so, natürlich auch den Trump, dass sie im Prinzip finden, ja, der Iran, das ist ja Wahnsinn. Da muss man so hören, ja, das ist ja taktisch genial, was die gemacht haben mit der Strasse von Hormuz. Sorry, wir sind hier in der Schweiz. Wir wissen seit 700 Jahren, wie man den Gotthard sperrt. Das ist so banal. Es gibt, ich meine, Geografie ist banal. Das ist jetzt wirklich, was man kennt. Und dass die Amerikaner so unendlich dumm sind, wie die deutschen Politologen meinen, sie sagen, wie die Deutschen immer das Gefühl haben, die Amerikaner sind unendlich dumm. Und man weiss nicht, warum sie den Krieg gewonnen haben. Dass man das Gefühl hat, dass die Amerikaner nicht gewusst haben, dass die Strasse von Hormuz gesperrt werden kann, finde ich wirklich, das ist einfach nur ein Humor. Das ist Satire. Das ist absurd. Natürlich haben sie es gewusst. Aber der Trump hat gesagt, ist mir gleich. Ich gehe jetzt das Risiko ein. Ich schaue, dass in 3 Wochen die fertig sind. Hat er sich getoschen. Aber schon das ist etwas, was die Europäer nicht mehr verträgen. Wenn sie sehen müssen, dass einer Risiken eingeht. Er geht Risiken ein. Und dann kommt immer die Schadenfreude. Er ist gescheitert. Wir sind die Sportler, die Sie vielleicht auch kennen im Turnunterricht früher. Hat es doch in der Schule immer die Spezialisten gegeben, die nicht haben wollen, richtig mitmachen, oder? Richtig haben wollen säckeln, weil sie nämlich zu dick gewesen sind, oder zu faul, oder zu müde, oder ich weiss nicht was. Und dann sind doch immer, bei den Buben ist das ganz verbreitet gewesen, dann haben sie immer gesagt, ja, ich finde das so ein Scheiß, der läuft da. Also, nein, das ist so ein Scheiß, oder? Nein, ich mach doch nicht mit. Und dann sind so extra, so ganz provokativ, langsam gelaufen, und sind dann mit grossem Vergnügen Letzte geworden. Erstens hat man immer gemerkt, dass sie es am Schluss gleich ein bisschen gestört hat, dass sie halt gleich nicht der Sieger sind. Und das Zweite ist ganz einfach, sie sind nicht kompetitiv gewesen. Und anstatt, dass sie probieren zu gewinnen, anstatt, dass sie probieren voll mitzäckeln und vielleicht Dritte zu werden oder Vierte, wollen sie 35. werden und sind nachher stolz drauf, scheinbar stolz. So sind wir Europäer. Wir sind Loser. Und wir finden das noch eine gute Haltung. Wir finden das eine irrsinnige Haltung. Wenn man Verlierer ist, das ist super. Wenn man der ist, der untergeht, das ist fantastisch. Und das ist eines der grossen kulturellen Probleme, wo der Donald Trump, das glaube ich, ist auch der Grund, warum die Europäer so triggert. Er triggert es ja wahnsinnig. Er triggert es, weil er Sachen macht, wo unsere Politiker die ganze Zeit behaupten, nein, das kann man nicht machen. Nein, nein. Und dann macht er es. Und dann können sie weiter jammern und sagen, nein, es scheitert. Schauen Sie mal Migrationspolitik an. Wie lange haben wir jetzt in Europa oder in der Schweiz auch müssen hören, das ist praktisch ein Naturgesetz, dass da einfach Leute kommen, die ganze Zeit Leute kommen. Einfach einziehend. Die ganze Zeit. Naturgesetz. Dann kommt der Trump. Ja, er macht es mit robusten Mitteln, kann man schon kritisieren, ist schon klar. Aber Opferdeckel, die illegale Einwanderung in Amerika ist einfach weg. Die ist weg, innerhalb von 6 Monaten. Sagen Sie das mal an Beat Jans. Der hat eine Herzattacke, wenn er sieht, was der kann. Und das ist das Problem. Dass wir sind nicht mehr kompetitiv und anstatt, dass wir uns anstrengen, dass wir kompetitiv sind, ob in der Politik oder in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft, sagen wir wollen gar nicht gewinnen. Wir finden das blöd. Wir finden das richtig blöd. Und das ist auch im Iran der Punkt. Wir wissen alle, auch in Europa, seit 47 Jahren, wissen wir, der Iran ist ein Problem. Wir wissen, dass Israel total direkt bedroht ist. Wir wissen übrigens auch, dass wir Europäer gegenüber den Juden vielleicht noch ein bisschen mehr Bringschuld haben als die Amerikaner. By the way, das kommt dann auch noch dazu. Israel müsste uns Europäer relativ stark am Herzen liegen, dass das Israel überlebt. Dann akzeptieren wir ein Regime, das jeden Tag sagt, wir vernichten Israel. Und wir sagen, ja, nicht so ernst nehmen. Alle haben gewusst, man muss etwas machen. Der Trump ist der Erste, der etwas macht. So, jetzt komme ich noch zur Schweiz. Erstens, Sie haben es gemerkt, ich bin nicht so ein Fan von Europa. Das ist aber ein falscher Eindruck. Ich finde Europa etwas vom Besten, was es gibt. Nein, ernsthaft, meine ich wirklich. Ich meine, wenn man unsere Geschichte anschaut, die unglaublichen Leistungen der Europäer in den letzten 500 Jahren. Alles, was gut ist auf dieser Welt, sagen wir 90%, stammt aus Europa. Entschuldigung. Der Rechtsstaat, Demokratie, die moderne Wissenschaft, Menschenrecht, Technologien, eine Lebenserwartung, die nur dank der Medizin möglich ist, wo nur die Europäer und dann auch die Amerikaner, aber die Amerikaner sind da auch, die Europäer natürlich, geschaffen haben. Wir sind eine unglaubliche Zivilisation. Und wir sind auch eine Zivilisation, wo alle außerhalb von Europa wissen, dass wir eine irrsinnige Zivilisation sind. Deshalb tragen Saugrawatten. Zum Beispiel, ja, müssen wir mal schauen, wie die alle eigentlich auch sich kleiden wie wir. Sie wollen, wenn sie könnten, würden sie alle hierher kommen leben oder auf Amerika. Also es ist vollkommen klar, wer es gut gemacht hat. Und ich würde nicht sagen, wir sind intelligenter oder wir sind, ich weiss nicht was. Das geht mir nicht um das. Es geht mir darum, dass die Europäer aus verschiedenen Gründen, teilweise historischen Zufällen, Institutionen geschaffen haben auf dem Kontinent, wo der Mensch leistungsfähiger, freier, wohlhabender und glücklicher machen. Hat es zu tun mit dem Christentum, hat es zu tun mit dem Untergang vom Römischen Reich, ich möchte jetzt nicht vertiefen. Aber der Punkt ist einfach, dass sie wissen, ich glaube an Europa. Und ich glaube auch, dass wir Europäer, wir werden uns erholen. Und es ist irrsinnig, dass wir jetzt das erleben. Wir brauchen das. Wir brauchen die Demütigung. Wir müssen endlich aufwachen. Wir müssen merken, wir sind jetzt im Kindergarten und es wäre noch schön, die Pubertät wieder mal zu erreichen. Das wäre nicht schlecht. Und das gilt auch für die Schweiz. Ich finde, und wenn Sie schauen, unsere Politiker oder unsere sogenannte Elite, ich gehöre übrigens auch dazu, ich will da nicht keinen falschen Eindruck erwecken, einfach, wer gehört zur Elite, sind die Leute, die ein bisschen besser ausgebildet sind, weil sie in der Schule weniger, wie soll ich sagen, Seich gemacht haben, auf Deutsch gesagt. Ich habe zwar viel Seich gemacht, aber es hat gleich immer noch gelangt. Nein, aber was wichtig ist, wir haben ein Land, wo viele Leute, wo führende Leute sind, eigentlich nicht mehr daran glauben. Wir glauben nicht mehr daran. Wir glauben nicht an unsere eigenen Fähigkeiten. Wir glauben nicht an unsere Freiheiten. Wir glauben nicht an unsere Institutionen. Wir glauben nicht an unser Militär. Wir glauben nicht mehr an das Land. Das ist ja der Grund, warum die Europadiskussion so schwierig ist und so giftig ist. So unglaublich giftig ist, wie ich persönlich, ich werde da natürlich auch giftig, ich gebe es zu, ich kann nicht verstehen, dass man für ein Butterbrot ein Land, das so offensichtlich Erfolg hatte in den letzten 700 Jahren. Und man kann auch sagen, warum es Erfolg hatte. Einer der wichtigsten Gründe sind die Institutionen. Dass man diese Institutionen so aufs Spiel setzt und nicht merkt, dass diese Institutionen nicht kompatibel sind mit dem Projekt EU. Übrigens sind das Projekt EU ist mit niemandem kompatibel. Deshalb funktioniert es auch nicht. Es ist ein bürokratischer Traum, der nicht funktioniert. Und wo Europa jetzt immer einen höheren Preis zahlt. Und wir Schweizer sollten wirklich den Mut haben und das Selbstbewusstsein haben, dass wir sagen, wir machen es allein. Wir machen es ohne. Und das heisst nicht Isolationismus, sondern das heisst nur, dass wir uns zuerst einmal uns selber vertrauen. Unseren eigenen Kräften, unserer eigenen Geschichte, unseren eigenen Freiheiten. Und das ist ganz wichtig auch in dieser geopolitischen Situation. Wie wir jetzt hören, und das ist ja das neue Argument, das überall kommt, ja, in diesen unsicheren Zeiten müssen wir unbedingt uns anlehnen an grösseren Partner, wie zum Beispiel die EU. Da muss ich sagen, es gibt zwei Gründe, die ich lustig finde. Erstens, ich meine, ich habe es vorher geschildert, die EU ist doch geopolitisch überhaupt kein Player. Sollen die uns schützen? Mit was denn? Mit Käpselpistolen? Die haben ja auch keine Armee. Nein, die haben ja auch keine Armee. Ich würde ja verstehen, wenn die Leute würden sagen, ja, wir würden gerne mit Grönland uns zusammenschliessen und nachher Amerika beitreten. Das würde ich noch verstehen. Das hätte noch eine gewisse Rationalität. Aber sich in einem absolut gescheiterten Projekt kurz vor dem Untergang noch anschliessen, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist mal das Erste, was ich nicht verstehe. Und das Zweite eben geht in das hinein, was ich vorher gesagt habe. Die Schweiz ist trotz allem einer der ältesten Kleinstaaten. Wir sind ein Kleinstaat. Und wir haben trotzdem, obwohl wir so klein sind, mit diesen Hügeln, mit diesen vier Kulturen, mit diesen komischen Leuten, die hier leben, haben wir überlebt. Wir haben überlebt. Und das ist nicht so ein Zufall. Und warum haben wir überlebt? Auch wieder. Weil wir Institutionen haben, und das ist eines der Konzepte, die ich irrsinnig finde, den ein amerikanischer Ökonom, der Nicholas Taleb, in einem guten Buch über Antifragilität beschrieben hat, genial beschrieben hat. Weil die Schweiz ist ein Land, das nicht nur extrem resilient ist, weg seine Institutionen. Nein, ist noch viel verreckter. Wenn es richtig straub zu und her geht auf der Welt, wachsen wir eigentlich. Uns geht es gut. Und das hat damit zu tun, dass wir sehr dezentrale Institutionen haben. Wir können fast nichts entscheiden wegen dem. Wir haben die direkte Demokratie natürlich, die auch eine unglaubliche Bremse ist. Wir haben auch eine Kultur, wo niemand etwas zu sagen hat. Also wer zu fest rausragt, wird abgehackt. Das tut man ab und zu bedauern. Ist einmal auch schade. Aber letztlich fürs Land, muss man sagen, ist halt das gepflegte Mittelmass von unserem Land, hat uns auch unglaublich resilient und überlebensfähig macht. Und das heisst für mich das erste Mal, wenn wir jetzt in dieser geopolitischen Unsicherheit müssen überleben. Erstens, nichts strategisches jetzt entscheiden. In absolut unsicheren Zeiten, das gilt ja für Unternehmen, ist das nichts, was man machen sollte. Man sollte nie einen strategisch weitreichenden Entscheid fällen, wenn die Zeiten so straub sind, weil man eigentlich nicht weiss, wie es rauskommt. Ich habe es jetzt vorher erwähnt mit dem Irankrieg. Der Irankrieg betrifft uns so nicht. Aber wenn wir jetzt annehmen, in Europa gibt es irgendeinen Krieg oder ich weiss nicht, was noch könnte passieren, dann tun wir doch nicht grosse Entscheide fällen. Wir haben 1940 doch nicht einen strategischen Entscheid zugunsten des Dritten Reich gefällt. Es hat Leute gegeben, die das wollen. Wo genau den Fehler gemacht hätten, oder? Das Gefühl gehabt, ja, das neue Europa, das hat geheißen, das Nazireich. Ja, da müssen wir uns jetzt anpassen, das ist nötig. Und das war ja verständlich gewesen, würde ich gar nicht denunzieren, aber es zeigt, dass es extrem falsch gewesen wäre, wenn man dort strategisch entschieden hätte. Das ist mal das Erste. Und das ist typisch für die Schweiz. Die Schweiz tut nie strategisch überlegen und auch nie strategisch entscheiden. Das ist eine wahnsinnige Stärke. Das tönt zwar unglaublich langweilig und man tut einem ab und zu fast ein bisschen, ja, man schämt sich fast ein bisschen für das, aber es ist ein riesen Vorteil. Wir machen den ganzen Modezirkus vom Zeitgeist, haben wir einfach nie mitgemacht. Und zwar nicht, weil wir nicht hätten wollen, sondern wir haben nicht können. Oder wenn der Sozialismus Moden ist in Europa, dann wird bei uns zuerst eine Vernehmlassung beschlossen. Und die Vernehmlassung geht so lang und die ganzen politischen Prozesse gehen so lang, dass dann irgendwo der Kommunismus gar nicht mehr da ist, wenn man müsste entscheiden. Bei den Nazis ist es auch so gegangen. Es ist auch so lang gegangen, schwuppdiwupp, ist das Dritte Reich schon wieder vorbei gewesen. Und das ist eine der Stärken von dem Land. Wir sind langsam. Wir sind wahnsinnig langsam, wie so ein langsames Krokodil, das nur schnell schwimmt, wenn es plötzlich etwas zum Fressen gibt. Da sind wir gut. Kennen vielleicht den Spruch von Voltaire über die Schweizer? Kennen Sie den über die Schweizer Banker? Und das zeigt unsere DNA. Voltaire hat einmal gesagt, wenn Sie sehen, dass ein Schweizer Bankier aus dem Fenster rausgumpelt, gumpelt Sie nach. Es gibt etwas zu verdienen. Also unser Ruf ist schon lange ruiniert. Also von dem her müssen wir uns keine Sorgen machen. Also das Erste, wir müssen keinen strategischen Entscheid fällen. Zweitens, die Antifragilität von unserem System retten, bewahren, ausspielen. Das heisst Föderalismus, das heisst direkte Demokratie, das heisst Milizsystem. Milizsystem, schauen Sie mal, wie wir die Zollverhandlungen gemacht haben. Das ist auch Milizsystem. Dass zuerst Diplomaten versagen und Politiker und dann springen die Milliardäre wieder ein. Das ist ein unglaublich altes Muster in der Schweiz. Seit dem 16. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert sind St. Galler, 17. Jahrhundert sind St. Galler Kaufleute verhandeln für die Eidgenossenschaft in Lyon oder in Paris. Oder zum Beispiel sind die Seidenindustriellen von Zürich sind verhandeln mit Venedig. Das ist eine lange, lange Tradition. Warum ist das antifragil? Weil die Verantwortung total verstückelt wird. Überall hat jemand etwas zu sagen. Und das ist so eine Stärke von unserem Land. Wir haben die grössten Krisen deswegen gut überlebt, weil wir nie starke Führungskräfte hatten, sondern ganz viele, die mitgemacht haben. Deshalb ist das System so wichtig. Und das heisst auch drittens, dass niemand sich festlegen. Wir müssen uns nicht irgendeiner Grossmacht annähern. Wir müssen uns nicht annähern an die Amerikaner, nicht an die EU, nicht an die Inder, nicht an die Chinesen. Das alles nicht. Äquidistanz zu den Grossmächten, das gehört auch zu unserer DNA. Aber heimlich ist es dann gleich ein bisschen anders. Brauchen wir doch immer einen Sponsor. Wir brauchen immer einen Sponsor. Eine Grossmacht ist immer ein bisschen gleicher als die anderen Grossmächte. Und wenn wir das in der Schweizer Geschichte anschauen, seit 1521 bis 1798 ist das Frankreich. Das war eine ganz enge Verbindung. Wir sind faktisch, wenn man militärisch schaut, fast ein Protektorat für die Franzosen. Ich tue jetzt nicht vertiefen, warum, aber es ist einfach wichtig. Das war ein Sponsor, der letztlich unsere Unabhängigkeit bewahrt hat. Dann kommt Großbritannien. Der Bundesstaat, da, wo wir so stolz drauf sind, den gibt es nicht ohne Engländer. Muss man einfach ehrlich sein. Es ist so. Die Franzosen und die Habsburger, also die Österreicher, hätten interveniert 1847 in dem Sonderbundskrieg, wenn die Engländer nicht gesagt haben, wenn ihr das macht, kommen die Probleme über mit uns. Großbritannien hat uns geschützt. Großbritannien war eigentlich bis etwa Ende 19. Jahrhundert unser Sponsor gewesen. Dann war es kurze Zeit das Deutsche Kaiserreich gewesen. Die Schweizer waren dann sehr deutschfreundlich gewesen. Es war aber ein guter Sponsor gewesen, muss man auch sagen. Die Deutschen haben uns dort keine Sorgen gemacht. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Dann kommt eine Phase, die sehr unklar ist. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist klar, es ist Amerika. Und das muss es auch jetzt sein. Wir haben enorm gute Möglichkeiten mit den Amerikanern in einem guten Verhältnis sein und uns, das sind wir im Kalten Krieg, haben wir extrem gut gelebt von dieser Beziehung zu den Amerikanern. Das muss auch jetzt sein. Aber es muss eben so sein, dass nicht niemand merkt, die Amerikaner schon, aber die anderen nicht. Nicht auf die Art, dass die Chinesen oder die Russen das Gefühl haben, wir sind nicht neutral. Deshalb sind alle die symbolischen Stellungnahmen von der Schweiz so falsch, so dumm, so unendlich dumm. Unser EDA muss nichts mehr sagen. Wir können es sowieso zumachen. Wir brauchen es gar nicht. EDA braucht man gar nicht. Diplomaten braucht man eigentlich auch nicht mehr, weil wir haben ja das Internet. Also für was brauchen wir noch Leute, die dort rumhocken? Das ist nicht nötig. Aber Spass beiseite. Der Punkt ist, Äquidistanz zu der Grossmacht. Neutralität ist wichtig. Bewaffnete Neutralität ist wichtig. Bewaffnete Neutralität. Und aber gleich, einen Sponsor brauchen wir. Wir überleben als Kleinstaat nicht. Gut. Und wenn Sie jetzt nicht einverstanden sind, dann tut es mir natürlich leid. Dann sind Sie vergeben hier hingekommen. Dann hoffe ich, dass ich Ihnen nicht hier oben verdorben habe. Und sonst muss ich einfach sagen, der Churchill hat einmal gesagt, wenn zwei Menschen die gleiche Meinung haben, dann ist einer davon überflüssig. In dem Sinne, danke vielmals.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch